Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
Hallo und herzlich willkommen zur 144. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt's ein Interview mit John Vespasian. Und dieses Interview ist etwas anders als die Interviews, die ich bisher geführt habe. So viel sei schon verraten. Ja, John ist Autor, schreibt gerade an seinem 8. Buch, 7 hat er schon geschrieben, und er macht eine ganz, ganz spannende Sache. Nämlich er nimmt sich eine Person aus der Geschichte und analysiert diese auf persönlichkeitsentwicklungstechnische Dinge hin und zieht daraus seine Schlüsse. Im Moment gibt es die Bücher von John zwar nur auf Englisch, aber in Kürze, wahrscheinlich noch heuer im Jahr 2016, werden diese auf Deutsch erscheinen. Und John erzählt in diesem Interview ein wenig von seinen Büchern und bringt Beispiele aus seinen Büchern, und es hat sich da wirklich ein sehr, sehr spannender, ja, fast Monolog gebildet, der wirklich sehr, sehr interessant ist und den ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Phasenweise ist die Tonqualität jetzt nicht ganz so toll, ich bitte das zu verzeihen, aber bleib auf jeden Fall dran, denn dieses Interview, glaube ich, bietet wirklich Mehrwert und hat wirklich sehr, sehr spannende Inhalte zu bieten. Jetzt aber genug der einleitenden Worte, jetzt zu dem Interview mit John Vespasian. Ja, hallo John, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Sei doch mal bitte so nett und stell dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer du so bist, was du so machst und was man über dich alles wissen muss.
Ja, ich schreibe Bücher über persönliche Entwicklung schon seit 2008. Und ich habe wirklich Jahrzehnte viele, viele Bücher über Psychologie, Philosophie, persönliche Entwicklung, Geschichte gelesen. Und in 2008 war ich total unzufrieden mit den Büchern, die eigentlich zu kaufen sind, über positives Denken und so weiter. Und ich habe sie immer zu oberflächlich und unrealistisch empfunden. Mhm. Und dann bin ich selber angefangen, Bücher über persönliche Entwicklung zu schreiben, mit einer neuen Methodologie. Und zwar, was ich mache, ist wirklich Einzelfälle aus der Geschichte zu analysieren, also Fälle von Menschen, die sehr erfolgreich waren oder eigentlich Misserfolg. Mhm. Und ich mache eine ganz genaue Analyse von den Fällen und dann versuche ich Folgen zu ziehen. Und die Bücher gehen über Rational Living, und zwar auf Deutsch, das wäre das Prinzip, dass man viel, viel besser leben kann, weil man versucht, ganz rational zu denken, ruhig zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, aber in der Praxis ist es sehr, sehr schwer, in Praxis zu setzen.
Sehr spannend. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Kannst du vielleicht ein kurzes Beispiel bringen von so einem Fall, den du da aufgenommen hast als Beispiel?
Ja, ja, ich werde natürlich Beispiele geben. Die Bücher, sie sind alle über das Thema Rational Living, und die meisten Fälle in den Büchern sind auf Europa. Ich habe auch Fälle von Amerika und Asien. Aber zum Beispiel, ich würde also für die deutsche Audienz, ich will vielleicht ein Beispiel aus Polen ziehen. Und es war den Filmmacher Krzysztof Kieślowski. Er war sehr, sehr bekannt in den 80er Jahren. Er hat viele, viele Preise gewonnen in Deutschland, in Frankreich, in Polen natürlich. Und Kieślowski ist interessant, weil er hatte in seinen Filmen ein sehr pessimistisches Bild von Europa gegeben. Ja, immer die Menschen mit Depressionen, mit Arbeitsproblemen, Armut, soziale Schwierigkeiten und so weiter und so weiter. Und wenn man sich die Filme von Kieślowski anschaut, sie sind natürlich sehr, sehr gut gemacht. Die Bilder, die Schauspieler sind hervorragend. Die meisten sind Franzosen oder Deutschen auch. Mhm. Aber in meinen Büchern habe ich eigentlich die Filme von Kieślowski mit Kieślowskis Leben verglichen. Und das ist sehr interessant, weil wenn man zum Beispiel sich die Filme von Kieślowski anschaut, bekommt man das Gefühl, dass das Leben sehr schwer ist, alles ist wirklich unmöglich zu tun und man bekommt immer Schwierigkeiten und es ist sehr, sehr schwer, erfolgreich zu werden. Und das Gefühl bekommt man von allen Kieślowski-Filmen. Ja? Er hat zuerst Filme fürs Fernsehen, für das polnische Fernsehen gedreht und später Filme fürs Kino in ganz Europa und auch die Filme sind überall zu sehen. Okay. Aber wenn man Kieślowskis Leben sich anschaut, ist es gerade das Gegenteil. Und das finde ich total interessant. Und das mache ich ständig in meinen Büchern, was die Leute sagen und was die Leute tun, zu vergleichen. Und dann sieht man wirklich sehr interessante Einfälle, wo man sich wirklich viel lernen kann. Und Kieślowskis Leben ist total anders. Er hat zum Anfang sehr, sehr viele Schwierigkeiten, weil er kam aus ärmeren Verhältnissen, die Eltern hatten wirklich kein Geld. Und Kieślowski hatte wirklich keine gute Ausbildung. Er hat die Schule sehr, sehr schnell fertig gemacht. Und dann hat er begonnen mit wirklich mit schwerer Arbeit. Er hat in Polen hat wirklich als Bauarbeiter gearbeitet. Er hat auch bei der Bahn in Polen bei Bauarbeiten gemacht. Wirklich sehr, sehr, sehr schnell bezahlte Arbeit. Und endlich hat er sich sehr bewusst geworden, wenn er weiterkommen will, muss er studieren. Und auf einmal, also niemand weiß es ganz genau, er hat sich die Idee eigentlich gemacht, okay, ich will Filmmacher werden. Und das war natürlich total unrealistisch. Er hatte überhaupt keine Ausbildung, er konnte wirklich nicht gut lesen, er war total unausgebildet. Und Kieślowski hat einfach gesagt, okay, ich will weiterkommen im Leben. Ich verdiene kein Geld, ich habe keine Zukunft, meine Arbeit gefällt mir nicht. Und Kieślowski hat wirklich die Motivation entwickelt, um Filmmacher zu werden. Und er hat sich beworben für die Filmschule in Warschau. Mhm. Und natürlich gibt es eine Prüfung, eine schwere Prüfung. Und Überraschung, er ist durchgefallen. Und was hat er getan? Dann sagt er, okay, ist mir nicht gelungen, ich will Filmmacher werden, aber natürlich, es gibt Leute, die haben eine ausgeschlossene Schulausbildung und sie wissen viel mehr als ich und so weiter und so weiter. Aber er hat sich aufgegeben, ja? Und er hat weitergemacht und er hat sich ein ganzes Jahr vorbereitet auf die Prüfung und endlich hat er die Prüfung bestanden und ist in die Filmschule in Warschau gegangen und er war viel älter als die anderen Schüler. Ja? Er war schon quasi 2-3 Jahre älter als den anderen. Und natürlich hatten den anderen die Erfahrung von der Schule. Ja? Und sie waren daran gewöhnt, also Schularbeit zu tun und Bücher zu lesen und so weiter und so weiter. Und das war nie der Fall von Kieślowski. Er hatte ein bisschen ein wildes Leben geführt. Ja? Aber Kieślowski hat so eine starke Motivation, und das war wirklich unglaublich. Von ersten Tag in der Filmschule ist er begonnen, wirklich Drehbücher zu schreiben. Also ständig, Tag und Nacht hat er kleine Drehbücher geschrieben und während den anderen Studenten waren wirklich nur konzentriert, um die Schularbeit zu tun. Kieślowski hatte von Anfang an die Idee, er musste seine Drehbücher verkaufen und er hat überall geklopft bei Türen in der Fernsehen und Radio und natürlich muss man sich vorstellen, das war die kommunistische Polen, ja, und war sehr, sehr schwer eine Arbeit zu finden bei Fernsehen oder Radio, weil alles war politisiert. Ja. Aber Kieślowski hat ständig dran gearbeitet. Und das ist wirklich erstaunlich, weil wenn er mit der Filmschule fertig war, ich glaube, es ist 3 Jahre in Polen, hat er schon einen Vertrag, um beim Fernsehen einen kleinen Film zu tun. Und dann später hat er noch einen Vertrag und ist begonnen mit ganz kleinen Dingen, also wirklich Filme, 10 Minuten, 20 Minuten. Später hat er Dokumentarfilme gedreht. Total langweilig, aber zuerst hatte er Arbeit und die anderen Studenten, die waren alle arbeitslos. Und er hat weiter und weiter gemacht und später ist er begonnen, ein bisschen komplizierter Filme zu machen bei Fernsehen. Er hat Filme über das Leben in Polen und wie die Leute leben und über Familiengeschichte und so weiter und Liebesgeschichte gedreht. Und die Filme sind ein bisschen interessanter geworden Und am Ende ist er, natürlich hat er das Geld von einem Finanzinstitut in Polen bekommen. Er hat sein erstes wirklich Kinofilm gedreht und danach noch eine und noch eine und noch eine. Am Ende ist er total bekannt geworden. Er hat Preise in Frankreich gewonnen und am Ende in den letzten Jahren hat er nur in Frankreich gedreht. Und Kieślowski, das wirklich ist interessant, weil was er in seinem Leben gemacht hat, ist total rational, total vernünftig, total hat eine totale Motivation und es ist total verschieden mit seinen Filmen. Und deswegen in meinen Büchern, was ich mache, wirklich ist zu gucken, was die Leute eigentlich tun und nicht was die Leute eigentlich sagen. Und das ist wirklich eine Methodologie, die also ab und zu bekommt man wirklich erstaunliche Geschichten zu sehen. Und im Fall Kieślowski, ich glaube, es ist viel zu lernen von seinem Leben.
Okay, sehr, sehr spannende Geschichte. Was sind jetzt die Grunddinge für dich, was man aus der Geschichte von Kieślowski lernen kann?
Ja, von Kieślowski muss man lernen, dass, ich meine, wenn man die Motivation entwickelt, um weiterzukommen auf irgendeinem Gebiet, wenn es wirklich möglich ist, und im Fall Kieślowski war es total schwer, weil man sich vorstellen, es ist sehr, sehr schwer, im Filmgeschäft weiterzukommen, weil es ist ein relativ kleiner Markt. Aber Kieślowski wirklich hatte die Motivation. Er hat den Weg gefunden. Er hat wirklich Dutzende Drehbücher geschrieben. Die sind alle natürlich zurückgewiesen von Fernsehproduktionen. Aber am Ende hat er eine Tür geöffnet und er ist weitergemacht. Und zuerst hat er ganz dumme Filme gedreht, aber später natürlich hat er die Möglichkeit, bessere Dinge zu tun. Und man muss wirklich gucken, was Kieślowski getan hat. Das ist ein gutes Beispiel, wie man wirklich mit ein bisschen Vernunft und Rationalität weiterzukommen ist. Wenn man die Filme guckt von Kieślowski, sie gehen alle über wilde Emotionen. Und die Leute werden total deprimiert und sozial wirklich nicht integriert. Mhm. So, man sollte eigentlich das Beispiel Kieślowskis Leben folgen und nicht so viel von den Filmen sich beeinflussen lassen.
Okay, das ist extrem spannend, ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und du arbeitest das quasi dann in deinen Büchern auf. Das heißt, du nimmst dieses Beispiel, erzählst ein bisschen die Geschichte und arbeitest dann die wichtigen Punkte in den Büchern heraus, die dann jeder mitnehmen kann für sein eigenes Leben, mehr oder weniger.
Ja, und die Beispiele, die ich in meinen Büchern wirklich bearbeite, die sind alle von der Geschichte. Mhm. Weil ich probiere, also Kieślowski ist relativ modern, es ist nur von 30 Jahren her, aber die anderen Beispiele, die meisten sind von Mittelalter, von Rom und Griechenland, in den alten Rom, weil ich finde, es ist sehr schwer heutzutage, also wenn man sieht zum Beispiel eine Geschichte in der Zeitung oder in einer Zeitschrift oder im Fernsehen, es ist sehr schwer, eine richtige Folge zu ziehen, weil wir haben nicht genug Informationen. Und es passiert sehr, sehr oft, dass man jemand als erfolgreich und glücklich beschaut und dann sieht man 5 Jahre später und das ist eine totale Katastrophe. Und zum Beispiel, also guck mal dich den Fall von Robin Williams, der Schauspieler, der amerikanische Schauspieler, der hat Selbstmord begangen vor 2 oder 3 Jahren. Und der Typ, er war total erfolgreich. Er hat 15 Millionen Dollar am Jahr verdient mit seinen Filmen. Er war also wahrscheinlich ein von den allerbesten Schauspieler in Amerika. Mhm. Er hat also wirklich, ich habe immer seine Filme bewundert, weil er ist so gut mit kleinen, also wirklich Emotionen auszudrücken. Und er war sehr, sehr gut in seiner Arbeit und er hat immer also wirklich das Bild gegeben. Er war immer so glücklich und so, es ist wirklich zu bewundern. Und am Ende hat er Selbstmord begangen und dann hat man die ganze Geschichte gelernt von den Zeitungen. Der hatte finanzielle Probleme und 3 Scheidungen hinter sich und so weiter und so weiter. Und deswegen ich ziehe vor, Beispiele aus der Geschichte zu benutzen, weil zumindest weiß man die ganze Wahrheit oder das meiste. Und ich liebe besser ein Fall von Mittelalter oder von 18. Jahrhundert zu bearbeiten und wirklich zu gucken. Und dann kann man eigentlich verschiedene Standpunkte über dieselbe Person lesen und dann kann man sie vergleichen und sehen, okay, wo liegt eigentlich die Wahrheit? Mhm. Und das kann man heutzutage wirklich, wenn man die Zeitung liest, normalerweise weiß man nur 10% von dem Ganzen und kann man wirklich keine richtige Folge ziehen.
Das stimmt, ja. Sehr gut, sehr gut. Es ist extrem spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Kannst du vielleicht neben Kieslowski noch ein Beispiel, vielleicht ein älteres, ganz kurz sagen, was da noch so gibt von dir?
Ja, ein von den Prinzipien, die ich in meinem Buch eigentlich vertrete, ist, man sollte keine Zeit verschwenden, um andere Leute zu überzeugen von deiner Sache. Also stell dir vor, man versucht ein Geschäft zu gründen oder ein Drehbuch zu verkaufen oder ein was immer, wirklich eine Initiative, und man will eigentlich sein Ding tun und seine Idee zu verbreiten und ich gebe das Beispiel von Konfuzius. Konfuzius in alten China, also wirklich, Konfuzius hat 500 Jahre vor unserem Alter, zum Zeitalter gelebt. Und das ist sehr, sehr alt. Aber Konfuzius in der Geschichte, er hat 10 Jahre in seinem Leben wirklich gereist. Er ist in China in verschiedene Städte gewesen. Er hat durch das Land gezogen. Und er probierte wirklich, den Menschen zu überzeugen, gut zu sein. Er hatte diese Ideen über richtige Mittel und was eigentlich ein gutes Benehmen ist und wie man sich benehmen sollte und wie man glücklich wird und so weiter und so weiter. Er hat ganz gute Ideen eigentlich wirklich mit unseren europäischen Ideen über Christentum zu vergleichen. Es ist wirklich nicht genau dasselbe, aber er hat ganz gute Ideen über menschliches Sein und menschliches Verhalten und so weiter und so weiter. Er hat 10 Jahre von seinem Leben wirklich durchs Land gezogen. Er hat mit hunderten Menschen gesprochen und am Ende er war total verwittert. Ne? Er ist zurück in sein Dorf gekommen und gesagt, okay, ich habe mein Bestes getan, ich habe 10 Jahre lang probiert, meine Ideen zu verbreiten und ich habe nicht einen einzigen Mann gefunden, der eigentlich mich verstanden hat. Und am Ende war er total verbittert, er ist in sein Dorf zurückgegangen, er ist da noch 3-4 Jahre geblieben und dann erst gestorben. Und er hat eigentlich nichts geschrieben, was wir über Konfuzius wissen, das hat seine Mitarbeiter eigentlich später geschrieben. Aber das Beispiel ist ja interessant, weil es gibt viele, viele Menschen, die eigentlich ihren Leben eigentlich vergeuden, nur weil sie wollen jeden überzeugen von der Wahrheit, was immer das ist. Also die Wahrheit über dein Geschäft, deine Firma, deine Ideen, deine, was immer.
Ja.
Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, nicht zu tun. Weil wir alle, also als Menschen, wir wollen die Wahrheit verbreiten, wir wollen richtig sein, wir wollen, dass die anderen uns verstehen. Und die meiste Zeit ist es Zeitverschwendung. Und es gäbe viele, viele Beispiele in meinen Büchern über Leute, die viele Jahre und manchmal das ganze Leben verschwendet haben. Weil man muss wirklich im Kopf klarstellen, das ist sehr, sehr schwer, jemand anders zu überzeugen, wenn die andere Person nicht bereit ist, zu hören. Und in den meisten Fällen, also die meisten Menschen, ich glaube, sie sind nicht bereit, ihre Ideen zu verändern. Mhm. Oder neue Dinge wirklich sich anzuschauen, weil entweder sie haben keine Zeit oder kein Interesse oder überhaupt sie haben wirklich es aufgegeben, ihren Leben zu verbessern. Und das Beispiel von Konfuzius ist sehr interessant, weil intellektuell ist es sehr schwer zu verstehen, dass die meisten Menschen passiv sind. Sie wollen keine intellektuellen Neugierigkeit, sie wollen nichts lernen, aber das ist wirklich der Fall. Und man sich wirklich, wenn man wirklich ein Geschäft, eine neue Firma gründet, sollte man sich eigentlich richten an die wenigen Menschen, die wirklich in diesem Gebiet interessiert sind und alle anderen eigentlich also nicht beachten. Weil es ist Zeitverschwendung, wenn man probiert, was zu verkaufen an jemanden, der nichts kaufen will.
Ja? Das stimmt, ja. Das kenne ich gut. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du mehrere Bücher geschrieben. Wie viele Bücher sind es?
Bisher sind 7 Bücher. Mein Buch Nummer 8 kommt erst im Oktober aus.
Okay.
Bisher sind die Bücher nur auf Englisch zu bekommen. Ich habe vor, das erste Buch auf Deutsch nächstes Jahr oder vielleicht vor Weihnachten herauszubringen. Aber zuerst sind die Bücher nur auf Englisch zu haben, weil es ist der größte Markt.
Ja.
Also es gibt Leute in Deutschland, die schon meine Bücher kaufen, auf Englisch. Aber natürlich, ich habe vor, die Bücher auf Deutsch rauszubringen, weil es ist ein großer Markt. Und, aber ich muss auch sagen, es ist auch schwer, Radiosendungen in Deutschland mitzumachen. Weil ich mache relativ oft Radiosendungen in Amerika oder in Australien oder in anderen Ländern. Aber in Deutschland, ich finde es schwer, Interviews zu kriegen. Vielleicht, weil die Bücher noch nicht auf Deutsch sind. Und die Promotion, also die was Public Relations, es ist sehr, sehr schwer zu tun. Zumindest ich habe noch den richtigen Faden noch nicht gefunden.
Okay, na vielleicht hilft dieses Interview ein bisschen weiter. Ich finde das Thema auf jeden Fall sehr, sehr spannend oder deine Themen sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich natürlich gleich eingewilligt. Aber jetzt aus diesen 8 Büchern oder 7 Büchern, die du jetzt geschrieben hast, das 8. ist gerade in Arbeit. Was sind so für dich die wichtigsten 3 Eigenschaften, die man so aus diesen von diesen Personen mitnehmen kann, persönlichkeitsentwicklungstechnisch? Was würdest du da sagen, sind die 3 wichtigsten Eigenschaften, die ein Mensch haben soll, um jetzt erfolgreich zu werden?
Ja, ich würde zuerst sagen, in jedem Projekt sollte man sich wirklich auf das Resultat konzentrieren. Und die negative Bemerkungen oder die Opposition oder die Leute, die sagen, okay, du wirst eigentlich keinen Erfolg haben und dass man das, also was immer man tut, wie man das natürlich hören, dass okay, du hast keine Chance und es gibt Leute, die viel besser sind und so weiter und so weiter. Man muss sich eigentlich auf das Resultat konzentrieren und diese negative Bemerkungen überhaupt nicht beachten oder ganz wenig. Denn sonst wird die ganze Energie verschwendet, gegen diese Leute zu kämpfen und dann hat immer man hat immer die Möglichkeit natürlich zu antworten und argumentieren und sich in eine Debatte anzuziehen, aber natürlich ist es eine Zeitverschwendung. Ne? Und das ist sehr, sehr schwer für uns alle. Es ist wirklich einfach zu sagen, okay, ich habe deine negative Bemerkungen gehört und ich mache weiter. Und vielen Dank für deinen Input, aber ich habe keine Zeit. Und das sollte man eigentlich von der Geschichte lernen. Es ist ein sehr wichtiges Prinzip und emotionell es ist sehr, sehr schwer auszuführen, weil wir haben immer automatisch will man eigentlich immer antworten und sagen, aber na, du verstehst mich nicht, ich bin richtig und meine Ideen sind richtig und so weiter und so weiter. Das ist Zeitverschwendung, Thomas.
Ja. Da gebe ich dir recht. Also das habe ich auch immer wieder durch meinen Blog mitbekommen. Da kommen natürlich auch immer wieder kritische Stimmen. Ich lese mir das dann durch, diese E-Mails dann meistens, aber man muss halt dann das auch abhaken, weil sonst, ja, wie du sagst, diskutieren hat dann meistens nicht viel Sinn.
Ja, und noch ein Beispiel, also ein Prinzip, das ich wirklich sehr, sehr wichtig finde. Und im Gegenteil zu den meisten persönlichen Entwicklungsbüchern, ich vertrete das Prinzip, man sollte große Risikos vermeiden. Und man sieht jetzt, also wenn man wirklich über in diesem Gebiet ein bisschen Bücher liest, man hört immer dasselbe, also wirklich mach weiter und du wirst es schaffen und weiter machen und wirklich just do it und so weiter und so weiter. Mhm. Und das finde ich wirklich ein Quatsch. Man wirklich heutzutage, es gibt so viele Möglichkeiten und was man eigentlich vermeiden sollte, ist das Ganze, seine ganze Reputation und sein ganzes Ersparnisse und seine ganze Zukunft auf eine Karte zu spielen. Und das finde ich doof, das finde ich total irrationell, weil es gibt keinen Grund, das zu tun. Und wenn man wirklich seine ganze Zukunft auf eine Karte spielt, das Risiko ist zu groß und man sollte so ein Risiko eigentlich nicht auf sich aufnehmen. Ja. Und ich gebe dir ein Beispiel von meinem Buch. Das ist ein Beispiel aus Deutschland. Und es geht um Berblinger. Der war eigentlich die erste Person in Europa, also die erste Person auf der Welt wahrscheinlich, die eigentlich fliegen konnte. Mhm. Und Berblinger, er hat im 18. und 19. Jahrhundert gelebt. Und er war ganz arm. Er hat in Ulm eigentlich gelebt. Und er hatte wirklich seine Eltern ganz früh im Leben verloren. Er war von der Kirche aufgenommen und er hat gelernt, einen Beruf, ganz, ganz schwer, und am Ende hat er sich etabliert. Aber der Typ war total kreativ. Er war sehr, sehr geizig, kreativ, er wollte Besseres tun. Und zu einem Punkt ist er gekommen und er hat gedacht, ich kann fliegen, weil er hat die Zeichnungen von Leonardo da Vinci gesehen. Leonardo da Vinci hat eigentlich Fliegmaschinen gezeichnet. Ja. Und es gibt viele, viele Leute, seit dem 15. Jahrhundert, es gibt viele Leute, die haben versucht zu fliegen. Sie haben diese Maschinen gebaut und niemand hat es geschafft. Aber Berblinger, er war sehr, sehr gut mit seinen Händen. Und er hat die Zeichnungen von Leonardo da Vinci gesehen. Er hat sich eine Fliegmaschine gebaut mit leichtem Holz und Textilien. Ja. Und er hat eigentlich zuerst von einem Haus eigentlich probiert zu fliegen. Und dann ist er gefallen. Und er hat es wieder und wieder probiert. Und am Ende ist es ihm gelungen zu fliegen. Ne? Er hat wirklich 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter geflogen. Und, aber da hat er einen großen Fehler gemacht. Und er dachte, okay, jetzt habe ich es geschafft. Ich will eigentlich mein Leben verbessern. Und er hat in den Zeitungen hat er Inserate, Werbung gemacht, dass jeder eigentlich in Ostersonntag sollte zum Markt in Ulm kommen und eigentlich zu gucken, wie er fliegt. Okay. Und er hat eigentlich den König von Bavarien und eigentlich, also wirklich tausende Leute zu sich gerufen. Und er ist am Sonntag, in der Osterwoche, er ist am Sonntag zum Turm von der Kirche in Ulm eigentlich gestiegen mit seiner Fliegmaschine. Und da gab es also wirklich 3000 Leute, die haben ihn geguckt und gesagt, okay, es ist unmöglich, er kann nicht fliegen. Aber ja, leider hat Berblinger seine ganze Zukunft auf eine Karte gesetzt. Mhm. Und er hat von dem Turm eigentlich probiert zu fliegen und er ist direkt im Fluss eigentlich gefallen. Weil er wusste nicht, man kann über kaltes Wasser nicht fliegen. Also deswegen sieht man die Vögel, wenn die Vögel von Europa nach Afrika fliegen, sie fliegen immer über den Gibraltar, weil es ist sehr, sehr schwer, über kaltes Wasser zu fliegen, ne? Weil man bekommt keine warme Luft. Ja. Aber das wusste Berblinger nicht. Und es ist wirklich schade, weil der Typ hat wirklich geflogen. Ne? Und es gibt Beweise, er hat wirklich ständig Probe gemacht und er ist ihm wirklich gelungen zu fliegen, aber er hat alles auf eine Karte gesetzt und natürlich später hat man immer ausgelacht. Er hat, also seine Frau hat ihn verlassen, er hatte seinen Beruf, er konnte nicht weitermachen, also wirklich, es war eine Katastrophe und er ist ganz, ganz enttäuscht geworden. Er hat es einfach aufgegeben und ein paar Jahre später ist er gestorben. Aber Berblinger, sein Leben ist sehr interessant, weil es gibt eine Lehre von dem Ganzen. Also man kann wirklich, also wenn man zum Beispiel eine gute Idee hat und eine gute Initiative, man sollte wirklich ganz langsam vorangehen und probieren, sich auf dem Markt zu etablieren. Es hilft nicht, das Ganze auf eine Karte zu setzen, weil normalerweise ist das Risiko zu hoch. Und man sollte eigentlich diese ganz dumme Positive Thinking Dinge überhaupt nicht beachten, das ist wirklich Quatsch. Es ist viel besser, also Schritt nach Schritt weiterzumachen und dann sich auf dem Markt ganz solide zu etablieren.
Ja. Spannend. Wirklich, wirklich spannend, diese Geschichten. Ich liebe es schon jetzt, dir zuzuhören. Gibt's deine Bücher nur schriftlich oder auch als Hörbücher vielleicht?
Noch nicht. Ich habe vor, zuerst die Hörbücher auf Englisch herauszubringen. Okay. Aber ja, es kommen auch auf Deutsch, es kommen auch Papierbücher, elektronische Bücher und auch Hörbücher. Und es dauert noch ein bisschen, aber ja, ich habe es vor, das zu tun. Ja.
Super. Hört sich alles sehr, sehr spannend an. John, wir sind schon fast an der 30-Minuten-Grenze angelangt. Vielleicht kannst du den Menschen da draußen noch kurz erzählen, wo kann man mehr über dich erfahren? Ich werde auf jeden Fall auf deine Amazon-Seite natürlich verlinken, wo die Bücher momentan in Englisch sind. Wo kann man noch über dich, gibt es noch irgendwo Punkte, wo man mehr über dich erfahren kann?
Es ist sehr, sehr einfach. Man braucht eigentlich nur meinen Namen auf Google zu tippen, John Vespasian. Und es kommt ganz, ganz schnell mein Blog und meine Website und so weiter und so weiter. Und ich habe ein Newsletter, einen Brief, einen elektronischen Brief, die eigentlich jede Woche, ich schicke jede Woche zu Menschen, die sich für diese Dinge interessieren. Und dann können sie die ganze Geschichte folgen. Aber ganz, ganz einfach meinen Namen John Vespasian auf Google zu tippen und dann ist es sehr, sehr einfach, mich zu finden. Ja.
Super, ich werde das auf jeden Fall alles verlinken im Blog unter dem Interview. Keine Frage. John, ich bedanke mich vielmals für das Interview. Es war dein erstes Interview auf Deutsch, hast du mir erzählt davor. Dafür war es wirklich toll. Vielen, vielen Dank dafür.
Okay, vielen Dank, Thomas. Auf Wiederhören.
Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Für mich war das wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview und ich habe wieder einiges lernen dürfen und wieder sehr, sehr spannende Dinge erfahren. Wenn du mehr über John erfahren willst, dann geh bitte auf selbst-management.biz/144, ja, also selbst-management.bertha-ida-zeppelin/144 für die 144. Podcast-Folge. Dort habe ich die Links zu Johns Büchern für dich bereitgestellt und natürlich auch Johns Blog, seine Webseite und alle weiteren Informationen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße deinen Tag.
Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.